Also seid nicht geschockt, der Titel heißt Das Maul stopfen, aber richtig. Aber ich versuche es noch zu erklären. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das hat ja Jesus seinen Jüngern als den sogenannten Missionsbefehl auf den Weg gegeben. Und da wird deutlich an diesem Satz, dass zum persönlichen Glauben und zur Taufe dann auch gehört, dass der Glaube gepflegt und gefestigt wird. Und genau auf diesem Weg seid ihr. Auf diesem Weg sind wir alle, die wir an Jesus glauben. Niemand ist da fertig. Niemand ist von Gott fertig bearbeitet, wenn wir bei dem Bild vom Holz bleiben, von am Anfang. Und dazu braucht es eine gute biblische Lehre. Jeder Christ braucht die und nicht nur als frisch Getaufter. Ohne Interesse an der Bibel, ohne Interesse an Gottes Geschichte mit den Menschen und ohne Lehre in den Gottesdiensten, auch ohne gemeinsames Erkunden von Jesu Botschaft, vielleicht im Hauskreis oder im Gespräch in der Familie, wird der Glaube anfällig gegen falsche und den Glauben zerstörende Tendenzen. Ohne fest im Wort Gottes gegründet zu sein, ist die ganze Gemeinde Verführern schutzlos ausgeliefert. Und deswegen kann man eigentlich für uns alle sagen, wir sollten miteinander, bis Jesus wiederkommt oder wir zu ihm in die Ewigkeit gehen, Beula bleiben. Ja, wir sollten immer biblischen Unterricht haben und uns daran freuen, damit wir mit einer guten Lehre denen entgegentreten können, die vielleicht christlich klingen, aber doch mit falschen Behauptungen über Jesus Verwirrung stiften. Leute, die Jesus kleinreden wollen und ihn nicht mehr als Sohn Gottes oder auch nicht als den einzigen Retter, der uns mit Gott versöhnt, gelten lassen wollen. Dass es solche Irrlehrer, wie sie die Bibel nennt, gibt, das ist nichts Neues. Und so war es auch bei Titus zu Zeiten, als er auf der Insel Kreta unterwegs war. Vielleicht wisst ihr, wo diese Insel liegt. Weiß das jemand von euch? Das ist eine ziemlich große Insel, mindestens 150 Kilometer lang, weißt du es? Im Mittelmeer, genau, südlich von Griechenland. Also es muss eine wunderschöne Insel sein, ich war da noch nie. Aber auch eine große Insel, wo es nicht verwundert, dass es dort auch viele Gemeinden geben konnten. Ja, den Titel für die Predigt, das Maul stopfen, aber richtig, das habe ich gewählt, weil mir hier Luthers Übersetzung vom Titusbrief, Kapitel 1, Vers 11, so gut gefällt. Er hat ja seinerzeit den Leuten aufs Maul geschaut, so wie er selber sagt, und deshalb hier auch einen ziemlich derben Begriff gebraucht. Andere Übersetzungen drücken das höflicher aus. Die sagen, man muss den Irrlehrern das Wort verbieten. Aber mir hat das andere irgendwie gut gefallen, weil, wenn man jetzt im Originaltext nachschaut, dann benutzt hier Paulus tatsächlich einen ziemlich emotionalen und auch ziemlich radikalen Ausdruck. Eher so wie für einen Hund, dem man einen Maulkorb anlegen muss, wenn er beißwütig ist. Und das ist natürlich in unserer Zeit eine Provokation, davon zu sprechen, dass man manchen Menschen ab und zu das Maul verbieten muss oder das Maul stopfen muss. Wir sind doch alle für Meinungsfreiheit und das will ich gleich vorweg schicken. Es geht hier nicht darum, dass Menschen verboten werden soll, in der Gemeinde über alles zu reden, was sie bewegt und auch über die Zweifel, die man an Gott haben kann, wenn man ernsthaft bemüht ist, die Wahrheit zu finden. Dann müssen auch unterschiedliche Meinungen diskutiert werden und dagegen stellt sich Paulus nicht. Dagegen stellt sich auch Titus nicht. Es geht hier um eine spezielle Form falscher Lehre, die vor allen Dingen im Blick hat, sich selbst Vorteile zu verschaffen und die Lehre und die Botschaft von Jesus zu missbrauchen, um andere Menschen klein zu halten, zu unterdrücken und sich eigene Vorteile zu verschaffen durch Machtspielchen. Genau deshalb hat es ja auch immer wieder in der Kirchengeschichte schlimme Fehlentwicklungen gegeben. Nicht, weil die Botschaft von Jesus so schlimm wäre, sondern weil Menschen diese Botschaft für ihre eigenen Interessen missbraucht haben. Und deswegen hört man heute als Vorwurf gegen die ganze Christenheit, ja, ihr habt doch auch die Kreuzzüge gemacht, ihr habt Hexen verbrannt und ihr habt in Südamerika die Inkas praktisch ausgerottet. Alles im Namen Jesu, dann kann das doch keine gute Botschaft sein. Und da muss man entschieden gegenhalten. Hier muss man die Verdrehung von der Wahrheit unterscheiden. Und in diesem Fall war das ganz wichtig auf der Insel Kreta. Titus soll hier solchen Fehlentwicklungen Einhalt gebieten und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Die zwei, also Titus mit Paulus, die waren vorher als Missionare auf dieser Insel unterwegs und da haben sie auch einige Gemeinden gründen können. Wir erfahren nicht, wann das war, aber jetzt aus dem Titusbrief hören wir, dass Titus dort geblieben ist, um sozusagen die Gemeinden weiter unterstützen zu können. Denn kaum waren sie gegründet, da gab es schon Stress. Kaum waren sie entstanden, da gab es Leute, die gemeint haben, sie müssten das, was dort geglaubt wird, zu ihren Gunsten zurechtbiegen. Und jetzt bekommt Titus Rückendeckung von Paulus mit diesem apostolischen Brief. Und wir sehen hier wieder, Titus ist ein Spezialagent, wie in der letzten Predigt über ihn schon gesagt. Titus muss echt die schweren Aufgaben übernehmen, so auch hier. Denn es ist gar nicht so leicht, jemandem zu sagen, dass er jetzt nichts mehr zu sagen hat. Ja, dass er in dieser Angelegenheit sich beugen muss, in diesem Fall der Wahrheit Gottes. Am besten lesen wir den Text mal Vers für Vers durch. Dabei sehen wir vier Schwerpunkte. Ich nenne es mal so, das Maulstopfen durch die Wahrheit. Das Maulstopfen durch geeignete Älteste in der Gemeinde. Das Maulstopfen als Schutz gegen falsche Lehren. Und das Maulstopfen, damit Gottes Wort in der Gemeinde der Maßstab bleibt. Das ist die Zielrichtung. Das Maulstopfen durch die Wahrheit. Vers 1, Titus 1, Vers 1 und folgende. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Frömmigkeit oder dem Glauben gemäß ist. Paulus betont hier in einer ziemlich auffällig langen Einleitung, dass er als Apostel für die Wahrheit einsteht, dass er im Auftrag Jesus unterwegs ist, sein Evangelium unverfälscht zu verbreiten und sich an diese Wahrheit zu halten und nicht zuzulassen, dass sie verdreht wird, das macht letztlich auch den Glauben aus. Denn so wie wir es heute auch schon gehört haben, auch im Zeugnis vorhin von der Jana, Gott steht felsenfest, er ändert sich nicht. Der passt sich nicht einfach den Zeiten an oder den Meinungen, die gerade so hip sind, sondern er ist ein Halt. Und deswegen darf auch die Botschaft, die aus seinem Mund kommt, nicht zurechtgedreht werden, wie sie uns gerade passt. Paulus schreibt weiter, in der Hoffnung auf das ewige Leben, dass Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Ganz interessant, ja, dass Gott schon von Anfang an mit seiner Schöpfung, mit den Menschen vorhatte, ihnen ewiges Leben zu schenken. Und in diesem Zusammenhang betont Paulus hier, dass seine Hoffnung auf das ewige Leben nur deshalb berechtigt ist, weil die Zusage und die Verheißung dafür nicht von irgendeinem Theologen stammt, oder einem klugen Philosophen und Denker, sondern dass sie von Gott kommt, der nicht lügt. Von dem Gott, der die Wahrheit sagt und dessen Sohn die Wahrheit ist. Schon Biliam hat das erlebt und auch erkannt und gesagt, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Dass Gott immer die Wahrheit sagt, das macht den Unterschied zu uns Menschen aus. Auch wenn man getauft ist, auch wenn man fest an Jesus glaubt, so wie Eugen vorhin sagte, dann kann es passieren, dass man hier doch als Christ auch immer wieder in die Falle tappt und plötzlich lügt, ja, weil man irgendwas vertuschen will, weil einem irgendwas peinlich ist, keine Ahnung, was die Gründe sind. Ja, Bei Gott ist das nie so, deswegen müssen wir auch Buße tun, deswegen müssen wir umkehren und bekennen, wenn wir lügen, dass er uns vergibt. Dieser Gott, der nicht lügt, so Paulus weiter in Vers 3, hat aber zu seiner Zeit sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir, also Paulus, anvertraut ist, nach dem Befehl Gottes, unseres Heilandes. An Titus, mein rechtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland. Eine Rieseneinleitung und jetzt erst erfahren wir, an wen der Brief überhaupt geschrieben ist, nämlich an Titus. Er ist der Empfänger und wir erfahren hier, dass er offensichtlich durch Paulus zum Glauben an Jesus gefunden hat. Deswegen nennt ihn Paulus ein rechtes Kind im Glauben, sein rechtes Kind im Glauben, den sie seitdem gemeinsam teilen. Paulus ist hier auch von dem festen Glauben von Titus überzeugt und so segnet er ihn noch mit einem gleichzeitigen Bekenntnis ihres gemeinsamen Glaubens, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland oder Retter. Der zweite Aspekt ab Vers 5, das Maulstopfen durch geeignete Älteste. Ich versuche das hier ein bisschen abzukürzen wegen der Zeit, aber es ist auch ein schwieriger Text. Paulus empfiehlt dem Titus, dass er die Lage auf Kreta am besten unter Kontrolle kriegt in den Gemeinden, wenn er dort endlich Älteste einsetzt. Verantwortliche in den Gemeinden, die bereit sind, sich auch für den richtigen Glauben stark zu machen und einzusetzen. Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und Stadt für Stadt Älteste einsetzt, wie ich dir befohlen habe. Es braucht geeignete Leiter in der Gemeinde, die selber fest im Glauben stehen und die das dann auch mit ihrem eigenen Leben unterstreichen und helfen, die Gemeinde zukünftig vor falschen Lehren zu schützen oder besser zu schützen. Das ist auch eine Aufgabe von Ältesten. Es müssen geeignete Leiter sein, die auch im Blick haben, dass die ganze Gemeinde im Glauben gestärkt werden soll. Und zur Auswahl und Berufung dieser Leute gibt Paulus dem Titus ein paar Prüfkriterien mit. Die sollen bei einem Ältesten passen, damit er der Gemeinde als guter Leiter auch dienen kann. Interessant, bei der Auswahl hier zählt kein demokratisches Mehrheitsprinzip, sondern ein Berufungsprinzip mit geistlichen Kriterien. Wir versuchen das in unserer Gemeinde auch als Kombination mit einer Wahl, und das finde ich gut, weil im besten Fall passt das natürlich zusammen, dass die geeigneten Leute für die Gemeindeleitung auch von der ganzen Gemeinde unterstützt werden. Aber Gemeinde Jesu funktioniert auch in der Leitungsstruktur anders als ein Verein oder eine Partei oder sonst was. Welche Kriterien nennt Paulus hier? Also so einer, der in die Gemeindeleitung geht, soll untadelig sein. Einen guten Ruf haben, heißt das, sich benehmen können. Ja, wir wollen da nicht zu streng sein, aber es ist das, was auch im Allgemeinen als höflich erkannt wird, ja, als zuvorkommend. Ein gutes Gespür auch haben können für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit. Ein Punkt, den wir vielleicht in unserer Zeit für überflüssig halten, aber hoffentlich ist es so, Mann einer einzigen Frau. Das muss Paulus hier betonen, das war offensichtlich nicht selbstverständlich auf Kreta, weil es wohl noch Männer gab, auch in der Gemeinde, die gleich mehrere Frauen hatten. Es gab noch zum Teil die Polygamie, so heißt das Fachwort. Ja, wo also ein Mann mehrere Frauen haben konnte. Paulus sagt, ein Ältester der Gemeinde soll das nicht haben. Er soll nämlich auch mit seiner Ehe zum Ausdruck bringen, dass er treu sein kann, dass er fürsorglich für seine Frau und Familie da ist. Dann kommt eine sehr schwierige Stelle. Der gläubige Kinder hat, denen man nicht vorwirft, liederlich oder ungehorsam zu sein. Also vor der Auslegung hier hätte ich mich am liebsten gedrückt, sage ich euch. Ja. Das ist eine schwierige Stelle. Die gläubigen Kinder sind hier als Kriterium für einen Ältesten ein heikler Punkt. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich das richtig verstehe, aber als Bedingung für einen Ältesten zielt hier dieser Begriff meines Erachtens weniger auf die Beziehung der Kinder zu Gott ab, sondern eher auf die Beziehung der Kinder zu ihrem Vater. Sie sollen dem Vater und den Eltern Treue und Respekt erweisen. Weil das für einen möglichen Ältesten der Gemeinde wichtig ist, dass er zeigen kann, dass ihm Respekt erwiesen wird, zumindest schon mal in der Familie von seinen eigenen Kindern. Wo ich mir wirklich sicher bin, ist nämlich, dass dieses Wort, was hier steht, für gläubig auch mit treu übersetzt werden kann. Und das dürfte sich hier vom Zusammenhang her, das ist exegetisch naheliegender, tatsächlich auf die Beziehung zu dem Vater beziehen oder zu den Eltern. Denn es ist hier eine Erweiterung, sie sollen nicht liederlich sein, also ungezogen und ungehorsam sollen sie nicht sein. In diesem Zusammenhang wird das hier betont, das legt die Auslegung hier ziemlich nahe. Und auch, dass es sich hier nicht um erwachsene Kinder in der Familie handelt, sondern um welche, die noch zur Hausgemeinschaft gehören, weil sie nur in dieser Hausgemeinschaft zeigen können, dass sie ihren Eltern gehorsam sind. Und das ist ein gutes Zeichen, ein gutes Kriterium für einen Ältesten. Natürlich kann der persönliche Glaube eines Kindes dann auch das Ergebnis einer guten Erziehung sein, muss es aber nicht, das wissen wir alle. Eine gute christliche Erziehung macht genauso wenig wie eine gute Kinderarbeit in unserer Gemeinde die Kinder automatisch zu Gotteskindern. Dazu gehört der eigenständige, bewusste Schritt, Jesus zu vertrauen, so wie es die Täuflinge heute auch bekannt haben. Und diesen Schritt kann das beste Elternhaus und die beste christliche Erziehung nicht ersetzen. Es geht hier also wegen der Eignung zum Ältesten meines Erachtens tatsächlich um Väter, deren Kinder mit einer treuen und gehorsamen Haltung beweisen, dass der Vater Achtung verdient. Und solche Leute sind auch dann als Gemeindeleiter geeignet. Vers 7, denn ein Ältester, Paulus nennt ihn hier Bischof, ein Hüter des Glaubens, damit ist auch seine Aufgabe bezeichnet, soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, jetzt man staune, kein Säufer, nicht gewalttätig, nicht schändlichen Gewinn suchen, sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Ich weiß, das kann kein Mann zu jeder Zeit immer einhalten, aber es ist eine klare Richtlinie von Paulus. Das sind Kriterien, wo man sich fragen soll, bin ich hier geeignet? Oder wenn ich jemanden auswähle, passt das? Auch zum Schutz für die jeweilige Person, die Verantwortung übernimmt. Denn wenn sie an diesen Stellen überall große Schwächen hat, dann wird es auch sehr schwierig sein, Respekt in der Gemeinde zu erhalten. Ein Ältester soll in jeder Hinsicht körperlich und geistig ein geordnetes Leben führen. Er muss einen Sinn für Gerechtigkeit haben. Er darf kein Geizkragen sein. Darf nicht nur an sich selber denken und sich nicht gehen lassen, nur weil ihm gerade danach ist. Und das vielleicht noch auf Kosten anderer. Es scheint uns eigentlich selbstverständlich und ich finde, das gilt alles nicht nur für die Ältesten, sondern jeder muss sich das fragen, ob er an der Stelle dieser Linie folgt. Das macht es für die ganze Gemeinde einfacher. Ein geltungssüchtiger, herrschsüchtiger Egoist, dem jede Besonnenheit fehlt und der den Blick für andere nicht hat, der kann in der Gemeinde keine Leitungsfunktion übernehmen. Aber stattdessen, jetzt gibt Paulus dem Titus noch was mit, wo es eben drauf ankommt, was das, was wir eben gehört haben, alles einschränkt und verhindert. Er halte sich an das Wort, das verlässlich ist und der Lehre entspricht, auf dass er die Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Wem und womit sollte ein Ältester, und ich schließe mich als Pastor damit ein, muss ich tun, wem und womit sollte ein Ältester weiterhelfen können, wenn er nicht selber fest in Gottes Wort gegründet ist? Und klar muss ihm dann auch die richtige Lehre von Gott für die ganze Gemeinde am Herzen liegen. Um da die richtigen Weichen stellen zu können, muss er gegründet sein auf dem Wort der Schrift und Offenbarung der Apostel. Das ist der wirksamste Schutz gegen, ich sage es jetzt mal so, weil wir beim Holzbild waren am Anfang, gegen den Käferfraß der Irrlehre. Denn die falsche Lehre ist wie der Käfer, wie der Borkenkäfer, der sich im Bast durchfrisst und die Lebensleitungen im Baum zerstört, bis das Ding irgendwann abstirbt und anfängt zu verfaulen. Das besonders fiese an den Borkenkäfern ist, dass sie noch einen Kollegen mit ins Spiel bringen, und das ist meistens ein Pilz. Ein Pilz, den der Borkenkäfer schon mitbringt, der sich im Baum festsetzt und das Holz anfängt zu zerstören, damit er es mit seiner Arbeit leichter hat. Und so zersetzt falsche Lehre wie ein Pilz den Glauben in der Gemeinde. Und hier sollen die Ältesten dafür sorgen, dass das nicht geschieht. Das Maulstopfen als Schutz gegen Irrlehre. Paulus weiter, und wir merken, dass er emotional hier durchaus sehr beteiligt ist. Denn es gibt viele, die sich nicht unterordnen, Schwätzer und Verblendete, besonders solche aus der Beschneidung, also aus dem jüdischen Hintergrund, denen man, und jetzt kommt dieser Satz, denen man das Maul stopfen muss, die ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinns willen. Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Wumm, ja, also ich würde mich sowas nicht trauen, ja. Also hier erfahren wir was über den schwierigen Menschenschlag, mit dem es Titus hier offensichtlich zu tun hat. Vielleicht sind Insulaner besonders anfällig für Selbstüberschätzung und Selbstbetrug, die ihr eigenes Ding immer für das Richtigste halten, weil es am einfachsten ist. Paulus zitiert hier nicht besonders nett einen ihrer eigenen Philosophen, und an dieser Einschätzung muss wohl was Wahres dran gewesen sein. Und unter solchen Umständen, wenn du es mit solchen Leuten zu tun hast, dann ist Gemeindegründung und Leitung natürlich eine besondere Herausforderung. Weil es bedeutet, dass man auch dafür sorgen muss, dass falsche Lehrer nichts mehr zu sagen haben. Und wie sage ich das jemandem? Das ist eine ganz knifflige Geschichte. Mit Liebe, mit Geschick, mit Diplomatie ist es natürlich gut, wenn das gelingt. Aber es muss auch manchmal sein, wie die Schwaben sagen, man muss auch mal Tacheles reden. Ja? Man muss auch mal das Ding beim Namen nennen und dann auch unter Umständen radikal verhindern, dass solche Leute andere verwirren. Das war dort das Problem. Und deswegen durfte das auch und sollte das Titus nicht alleine meistern, sondern er brauchte Unterstützung durch Älteste, die das auch so sehen und dieses Anliegen teilen. Sie haben die Aufgabe, falsche Vorstellungen über Gott zu korrigieren, damit die Gemeinde so wächst und zusammensteht, wie Gott es will, und kein Zerrbild ist von dem, was Jesus lehrt. Und das ist deswegen auch die ganze Gemeinde zu einem Zeugnis für die Botschaft Jesu wird, in der Art und Weise, wie die Gemeindeglieder miteinander umgehen und wie Älteste dabei helfen, das zu fördern. Ich bin hier an ganz vielen Stellen selber über uns und mich erschrocken, weil ich weiß, natürlich haben wir da auch Defizite, klar, und niemand von uns ist der ideale Älteste. Aber es ist doch gut, wenn wir solche Maßstäbe haben, wo wir uns immer wieder abchecken können, ja, und sagen, wo ist ein Punkt, der gerade falsch läuft, der aus dem Ruder läuft und wo wir nicht helfen, dass die Gemeinde Gottes schön wird. Aus diesem Grunde, und da komme ich zum letzten Punkt, das Maulstopfen, damit Gottes Wort der Maßstab bleibt, aus diesem Grunde schreibt Paulus, weise scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben und nicht achten auf die jüdischen Fabeln und die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides, ihr Sinn und ihr Gewissen. Sie beteuern, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Gräuel sind sie und ungehorsam zu allem guten Werk untüchtig. Und jetzt nehme ich noch den ersten Vers von Kapitel 2 dazu. Du aber, also Titus, rede, wie es sich ziemt, nach der heilsamen Lehre. Und dann kommt eine Aufzählung, dann kommen wir dann noch zu in der weiteren Reihe von Titus. Also Titus, lass dich nicht beirren und verwirren, halte mit der Wahrheit und der richtigen Lehre gegen diese falschen Aussagen über Gott. Wenn falsche Lehren die gute Botschaft Jesu zerfressen und ihr die Kraft nehmen wollen, dann muss man auch mal härter durchgreifen. Und wenn du zu dieser Wahrheit stehst, Titus, dann wird das Wirkung zeigen. Dann wird die Gesinnung wie auch das Gewissen der Leute gereinigt. Weil nur Gottes Wahrheit und kein erfundenes Lügenmärchen, wie Paulus das hier nennt, kann die Gemeinde Jesu stark machen und tüchtig machen. Nur wenn sie sich an die Wahrheit des Wortes Gottes hält, dann wird sie zu Gedanken und Taten bewegt, die Gott gefallen. Für Titus, für dich und für mich und für uns als ganze Gemeinde heißt das, lass es nicht zu, dass Gottes Wort in unserem Miteinander in den Hintergrund rückt. Stopfe denen mit Argumenten der Wahrheit Gottes das Maul, die ihre eigenen Maßstäbe zur Norm machen wollen. Und suche dazu auch die Hilfe der Ältesten. Tu das zusätzlich mit deinem Leben, indem du deine tiefe Überzeugung von Jesus und seiner Botschaft folgst und dass du seine Worte ernst nimmst und ihm vertraust. Das zeige auch in dem, wie du selber lebst. Solange sein Wort der Maßstab ist, wird auch unser Glaube gesund und widerstandsfähig bleiben. Und das wünsche ich besonders heute euch als Täuflinge, dass euer Glaube fest wird, widerstandsfähig und dass ihr euch nicht von jedem Gelaber dieser Welt durcheinander bringen lasst, sondern im Zweifelsfall Gottes Wort mehr vertraut als dem von Menschen. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und dass es uns auch eine ganz klare Orientierung gibt, dass es uns eindeutig und wahr über dich als den Schöpfer und Herrn dieser Welt informiert und uns auch sehr schonungslos zeigt, wo wir Menschen falsch laufen, vieles verbiegen und vermasseln. Und es uns zeigt täglich eigentlich, wie sehr wir deine Hilfe nötig haben. Herr, schenk uns wieder ganz neue Freude an deinem Wort, weil es die Wahrheit ist. Amen.